Ja, also Insekten stellen ja die artenreichste Lebewesengruppe überhaupt dar. Also etwa die Hälfte aller Lebewesen sind Insekten, Pflanzen, Mikroorganismen und alle anderen Tiere eingeschlossen. Dementsprechend haben sie natürlich eine vielfältige Funktion. So leisten sie als Bestäuber, das wissen immer alle, wichtigen Wert in der Landwirtschaft, aber auch im Ziergarten natürlich. Die meisten Blütenpflanzen könnten ohne Insekten nicht existieren. Aber es gibt auch viele räuberische Insekten, sogenannte Parasitoide, also Insekten, die sich von anderen Insekten ernähren. Auch die spielen eine große Rolle, wenn wir die in der Landwirtschaft zum Beispiel nicht mehr hätten. Da diese sogenannten Ökosystemleistungen, die lassen sich nur sehr schwer beziffern, die liegen aber auf jeden Fall im Milliarden- bis Billionenbereich jährlich. Dann sind Insekten natürlich auch als Futter ganz wichtig. Viele Vögel, Amphibien, Säugetiere ernähren sich von Insekten. Mal ein Beispiel, 90% der Nahrung von Süßwasserfischen bestehen eigentlich aus Insektenlarven. Das heißt, wenn die Insekten im Gewässer verschwinden, verschwinden auch weitestgehend alle Fische. Also es sind unglaublich viele Beziehungen, die wir haben. Und Insekten spielen als Schädlinge der Landwirtschaft, aber auch als Überträger von Krankheiten, die Stechmücken zum Beispiel, ebenfalls eine große Rolle.
Also sehr große Auswirkungen auf das Ökosystem. Und nun sind Sie ja, wie ich schon erwähnt habe, Vorsitzender der Gesellschaft für Entomologie. In welcher Rolle sehen Sie sich denn da als diese Gesellschaft bezüglich des Insektenschutzes?
Also wir verstehen uns als Anwältin der Insekten, weil wir einfach in uns, wir sind die größte mitteleuropäische Fachgesellschaft für Entomologie. Das heißt, wir haben ein bisschen weniger als 1000 Mitglieder. Ich glaube, wir liegen etwa bei 900 zurzeit. Und das ist schon eine ganze Menge an entomologischem Wissen, was dort organisiert ist. Also wir repräsentieren das Wissen sozusagen in Deutschland über die Insekten. Und natürlich müssen wir, wenn die Insekten zurückgehen, uns auch damit befassen. Und wir befassen uns schon viel länger als die Krefelder Studie damit. Und wir haben schon vor 25 Jahren auf den Insektenrückgang hingewiesen, immer wieder. Und wir haben keine Öffentlichkeit gefunden. Interessanterweise ist durch die Krefelder Studie das endlich passiert. Ich bin den Krefelder Kollegen sehr dankbar, obwohl sie auch sich nicht erklären können, warum gerade ihre Studie dann so eingeschlagen hat. Wir als Gesellschaft, das war ja die Frage, was tun wir? Wir veranstalten natürlich zum einen diese wissenschaftlichen Fachtagungen, wo wir uns austauschen über alle Aspekte der Entomologie. Aber wir machen zum Beispiel auch immer Workshops zu aktuellen Themen. Und wir haben letztes Jahr an der Universität Hohenheim zum Beispiel einen Workshop zum Insektensterben auch veranstaltet, wo wir da nicht nur Entomologen am Tisch hatten. Wir hatten von den Pflanzenschutzmittelkonzernen Vertreter da bis hin zum Umweltbundesamt und dem Bundesamt für Naturschutz. Und wir haben alle miteinander geredet und wir waren uns sogar in vielen Punkten einig, was so die Ursachen sein könnten und was wir dagegen tun können.
Genau, auf welche Einigungen sind Sie denn da gekommen? Also was sind die Ursachen Ihrer Meinung nach?
Also eine ganz wesentliche Ursache für diesen dramatischen Rückgang ist die Intensivierung der Landwirtschaft. Das heißt, es werden immer größere Flächen zusammengelegt. Es verschwinden immer mehr Strukturen aus der Landwirtschaft. Also Strukturen wie Hecken, wie Blühstreifen, wie Feldraine, wie kleine Gewässer. Die Betriebe werden immer größer, wird hauptsächlich noch Mais und anderes Getreide angebaut. Und ansonsten ist die Vielfalt schon sehr am Verschwinden. Dann auch die Grünlandbewirtschaftung ist hochproblematisch. Also früher hatte man Wiesen, die wurden zweimal im Jahr gemäht. Das Heu ist auf der Wiese abgetrocknet, wurde dann eingefahren. Jetzt hat man diese Silage. Es wird fünfmal im Jahr Mahd gemacht, manchmal sechsmal. Dazwischen wird reichlich gedüngt, Gülle auf die Wiesen geschüttet. Das führt dazu, dass die ganzen Blühpflanzen von den Wiesen verschwinden, weil deren Samen kommen gar nicht mehr in den Boden. Das Material wird einfach weggenommen und wir haben eine Vergrasung der Landschaft. Das sind die Hauptgründe. Und die Pestizide, die immer so gerne als erstes genannt werden, Insektizide haben natürlich eine schädliche Wirkung auf Insekten. Das steckt ja schon im Wort drin. Aber die spielen, was jetzt den Insektenrückgang betrifft, eigentlich eine untergeordnete Rolle. Weil es sind in diesen Flächen eigentlich schon gar keine Insekten mehr drin. Also Gräser, um das nochmal klar zu machen, Gräser haben keinen Nutzwert für bestäubende Insekten. Das haben nur Blütenpflanzen. Gräser sind windbestäubt. Das heißt, diese Vergrasung bedeutet, dass alle Bestäuber schon mal aus der Landschaft verschwinden. Und wenn man dann ein riesiges Maisfeld hat, da kann man so viele Insektizide draufschütten, wie man will. Da waren vorher schon keine nützlichen Insekten mehr drin. Ja, also das muss man so ein bisschen mal einordnen. Das ist mir auch wichtig.
Dann müsste man ja sozusagen eigentlich die Insektizide vielleicht gar nicht mehr einsetzen, um vielleicht auch damit mal überzuleiten, wenn es so viel Aufmerksamkeit dafür gab, im letzten Jahr auch. Wie sehen Sie denn da die Entwicklung, dass was getan wird für den Insektenschutz?
Also auf jeden Fall ist das erstmal ganz positiv. Ich bin sehr glücklich, dass das passiert ist, weil wir jetzt Maßnahmen angehen können. Also die Politik ist eigentlich gefragt. Also weil diese Entwicklung in der Landwirtschaft, die werfe ich gar nicht den Bauern vor. Die Bauern, die müssen produzieren, die müssen überleben und sie müssen die Flächen größer machen, damit sie überhaupt noch wirtschaftlich produzieren können. Das ist vielleicht mal ein Punkt, den man auch sagen muss. Und auch entscheidend ist, dass der Verbraucher das Ganze steuert, dadurch, dass der Aufwand, der finanzielle Aufwand für den Kauf von Lebensmitteln, wir sind mittlerweile bei 14% des Durchschnittseinkommens. Das ist so gering. Vor 50 Jahren waren es noch fast die Hälfte. Das heißt, das andere ist, die Politik gestaltet natürlich die Landwirtschaft mit. Die Landwirtschaft ist nicht vom Markt reguliert, die ist über Subventionen gesteuert. Ob man das gut findet oder nicht, ist ein anderer Punkt. Aber es ist so. Das heißt, hier muss auch die Politik eingreifen. Die Frage war jetzt, okay, was können wir tun? Also natürlich versuchen wir auch, Druck auf die Politik auszuwirken. Und interessanterweise haben es die Insekten letztes Jahr ja sogar in den Koalitionsvertrag unserer Bundesregierung geschafft, unserer drei Regierungsparteien. Und das greifen wir natürlich auf. Es wird jetzt ein bundesweites Insektenmonitoring geben. Es gibt Forschungsgelder aus dem Biodiversitätsprogramm, die wurden aufgestockt. Das sind erfreuliche Entwicklungen, aber man muss mit dem Geld natürlich das Richtige machen. Und da sehen wir uns dann auch als Gesellschaft in der Pflicht, auch sozusagen den Politikern auf die Finger zu sehen und da ein bisschen mitzusteuern.
Jetzt mal abgesehen von Ihrer Tätigkeit als Vorsitzende der Gesellschaft der Entomologen, da sind Sie ja auch noch tätig in der Entwicklung von Mitteln gegen sogenannte Schadinsekten. Das haben wir jetzt gerade schon mal angesprochen, dass Insektizide Ihrer Meinung nach gar nicht so das größte Problem sind. Wie ist das denn mit diesen Mitteln gegen die Insekten? Wie kann man die einordnen? Also inwiefern darf man die benutzen und warum sind die vielleicht auch Ihrer Meinung nach schädlich oder nicht schädlich für Insekten bezüglich des Sterbens?
Ja. Also ich bin ja auch Wissenschaftler am Julius-Kühn-Institut. Das ist das Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen und ist Teil des Landwirtschaftsministeriums. Wir sind so ein bisschen die Schnittstelle zwischen den Bauern, zwischen den Pflanzenschutzmittelherstellern und dem Verbraucher. Und in dieser Funktion beraten wir zum einen die Bundesregierung und zum anderen forschen wir. Und ich forsche eben an Alternativen zum chemischen Pflanzenschutz seit mehr als 15 Jahren inzwischen. Und natürlich, ich habe das vielleicht eben so ein bisschen vereinfachend gesagt, natürlich sind Pflanzenschutzmittel Gifte, die wir ausbringen, und wir sollten so wenig wie möglich davon ausbringen. Sie sind nur sicherlich nicht der primäre Grund, weshalb Insekten sterben, aber sie haben natürlich einen negativen Einfluss auf Insekten. Das heißt, wir sollten gucken, dass wir so wenig Pflanzenschutzmittel, so wenig Pestizide, wie man es nennen will, einsetzt. Ja? Und deswegen arbeite ich an Methoden, zum einen den Einsatz dadurch zu verringern, dass man die Insektenpopulationen monitoriert, also schaut, was ist eigentlich da? Ist überhaupt ein Schädling da? Muss ich überhaupt bekämpfen? Und zum anderen versuche ich auch Alternativen zur Bekämpfungsstrategie zu entwickeln, zum Beispiel über Lockstofffallen, über Repellentstoffe, die Insekten zu vertreiben. Und diese Verfahren dienen alle dem Zweck natürlich, den Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel zu verringern oder auch unnötig zu machen. Wir nutzen dabei Duftstoffe. Das ist so, manchmal ein chemischer Ökologe. Das heißt, ich untersuche, wie die Kommunikation zwischen Pflanzen, zwischen Schädlingen, zwischen übertragenen Mikroorganismen durch Duftstoffe gesteuert wird. Und das ist sehr spannend. Und wenn ich das verstanden habe, dann versuche ich es intelligent zu stören, sage ich immer. Zum Beispiel kann man mit Pheromonen Schmetterlinge, Schadschmetterlinge verwirren, dass die Männchen die Weibchen nicht mehr finden. Sogenannte Paarungsstörung ist das, wird im Weinbau mittlerweile auf fast 70% der Fläche eingesetzt, wird insektizidfrei. Werden die Schädlinge vertrieben, indem man die Männchen verwirrt. Die Pheromone werden anhand von Dispensern ausgebracht, die geben das Weibchenpheromon ab. Die Männchen fliegen herum, suchen die Weibchen, finden sie nicht mehr, begatten nicht und dadurch werden keine Eier abgelegt und es gibt keine Schadlarven. Also das sind alles so intelligente Systeme, die wir versuchen zu entwickeln.
Sie sprechen ja jetzt auch von Nützlingen und von Schädlingen. Wie wird denn eigentlich darüber entschieden, wer da quasi die Guten und die Bösen sind?
Ja, das kann man einfach aus dem wirtschaftlichen Zusammenhang sehen. Wenn ich einen Ziergarten habe, dann gibt es keine Schädlinge eigentlich, weil jedes Insekt kann da fressen. Gut, wenn meine Rosen dann nicht mehr blühen oder so, dann ja, kann man überlegen, ob man das doof findet oder ob sich daran freut, dass die Distel unten drunter aber trotzdem blüht. In der Landwirtschaft ist natürlich schon so, wenn ich jetzt zum Beispiel Insekten habe, die Pflanzenkrankheiten übertragen, dann kann sehr schnell die ganze Ernte vernichtet werden. Oder die Kirschessigfliege, die gerade eingeschleppt ist, die auch sehr stark durch die Presse gegangen ist, die vernichtet dann schon mal 100% der Kirschen in einer Region. Das ist natürlich nicht duldbar. In dem Moment wird es zum Schädling erklärt. Und dann ist es einfach das falsche Insekt zur falschen Zeit am falschen Ort und in der falschen Anzahl. So würde ich es mal definieren. Und wenn wir das auf eine verträgliche Anzahl herunterdrängen, sodass eben noch genug übrig bleibt, ist ja alles gut. Aber wenn wir nicht regulierend eingreifen, da wo wir eben keinen Wildwuchs haben, sondern eben Pflanzen kultivieren, dann verlieren wir einen Großteil unserer Ernte und das oder auch die Qualität vom Erntegut sinkt und das lässt sich dann nicht mehr vermarkten und dann haben wir ein Problem. Also das so definieren wir einen Schädling und ein Nützling ist zum Beispiel einer, der alle Schädlinge auffrisst. Das kann also eine räuberische Wanze sein, ein Marienkäfer natürlich, eine Flurfliegenlarve oder eben ein Bestäuber ist auch ein Nützling, weil er natürlich die Pflanzen bestäubt, ohne dass wir das selber machen müssen.
Also immer ein Abwägen zwischen dem Insektenschutz und der Insektenbekämpfung in der Landwirtschaft. Und Sie haben jetzt auch schon von der invasiven Art der Kirschessigfliege gesprochen. Eine andere invasive Art, die häufig in den Medien war ja der sogenannte asiatische Marienkäfer. Und ich frage mich da, wenn ich so über diese invasiven Arten gelesen habe, da hat dieser asiatische Marienkäfer ja schon ein sehr schlechtes Image, weil auch teilweise befürchtet wird, dass er den heimischen Marienkäfer ja ausrottet. Und sind das denn nicht eigentlich auch so normale, kontinuierliche Veränderungen, die es einfach so gibt in einem Ökosystem? Wie sehen Sie das?
Also die invasiven Arten generell sind ein großes Problem. Dadurch, dass wir eben einen globalisierten Handel haben, werden unglaublich viele Arten verschleppt durch den Menschen. Das ist die eine Problematik. Die andere ist natürlich, dass wir durch den Klimawandel, der Fakt ist, tatsächlich auch eben zu einer Erhöhung der Durchschnittstemperaturen kommen, sodass Arten, die zum Beispiel wärmeliebend sind, vom Süden in den Norden vordringen, also über eine natürliche Verbreitung. Das führt zu Veränderungen im Ökosystem und die hat es natürlich zu allen Zeiten gegeben. Allerdings in dem Maße, wie wir jetzt Insekten verschleppen sind, ist das natürlicherweise in der Erdgeschichte so nicht vorgekommen. Und das führt schon zu massiven Störungen. Trotzdem sind unsere Ökosysteme, also gerade jetzt hier zum Beispiel in Mitteleuropa, von einer ganz schönen Plastizität. Das heißt, die können eine ganze Menge auffangen. Als der asiatische Marienkäfer hier eingeschleppt wurde, habe ich den intensiv beforscht. Ich habe eine Doktorarbeit zum Beispiel darüber laufen gehabt, hatte eine Doktorandin, die das mehrere Jahre untersucht hat. Und ich habe aber damals schon gesagt, ich glaube nicht, dass er eine einzige Art verdrängen wird. Es gab andere Meinungen von Kollegen, wir waren da nicht einer Meinung, weil er sehr generalistisch ist. Und Generalisten verdrängen normalerweise nicht so stark, wie wenn ich jetzt einen Spezialisten einschleppe, der vielleicht mit einem anderen Spezialisten zusammentrifft und die Konkurrenz dann extrem ist. Das führt oft zur Auslöschung einer Art. Es ist auch nicht so gekommen. Also natürlich hat der sich massiv verbreitet. Das ist einer der häufigsten Marienkäfer, die wir heute haben. Aber alle anderen Arten, und wir haben über 40 Arten in Deutschland an Marienkäfern, also nicht nur eine, sondern meines Erachtens 47 sind momentan nachgewiesen. Das heißt, er hat einen Platz daneben gefunden. Natürlich sind die Artenzahlen ein bisschen zurückgegangen von den anderen. Da muss ja für ihn auch noch der Platz da sein. Und er ist ja dominant. Aber wir hatten im Obst- und Weinbau ein bisschen Angst, weil es Berichte gab aus Kalifornien, dass er Massenentwicklungen gemacht hat und dort den Wein verdorben hat. Weil diese Käfer enthalten Bitterstoffe in ihrer Hämolymphe, wo sie sich vor Fraß durch Vögel zum Beispiel schützen. Und wenn der jetzt mitgekeltert wird, dann verdirbt er den Weingeschmack. Wir haben das auch untersucht und so 3 bis 5 Käfer reichen aus, um ein Kilo Weintrauben komplett ungenießbar zu machen. Das ist schon bedenklich. Aber diese Massenentwicklungen, wie sie in den USA aufgetreten sind, sind bei uns recht unwahrscheinlich. Wir haben uns das angeschaut. Dort ist es so, da kommen sie aus der Baumwolle, bauen sich da in Massen auf. Dann wird die Baumwolle geerntet, dann haben sie nichts mehr zu fressen, dann fliegen sie in Kalifornien in die Weinreben. Solche Massenentwicklungen an Marienkäfer gibt es schon mal ab und zu bei uns, aber nicht in dem Maße. Und wir sehen es mittlerweile recht entspannt. Dafür macht er interessante Sachen. Er frisst zum Beispiel die Reblaus. Also er ist immer noch ein Marienkäfer. Er geht zwar auch gerne an Obst und an Wein, aber meistens eher im Herbst. Und aber ansonsten frisst er unglaublich viele schädliche Insekten weg. Auch solche, die von unseren heimischen Arten gerne mal gemieden werden, wie Reblaus, wie Blutlaus im Obstbau und auch die mehlige Apfelblattlaus, zum Beispiel ein großer Schädling im Apfelanbau, wird von ihm ganz schön dezimiert. Also ich sehe es mittlerweile sehr entspannt, was den betrifft. Aber natürlich ist generell, also ich meine, das ist immerhin eher ein Nützling, der da eingeschleppt wurde. Das ist nicht so problematisch, wie man jetzt einen Schädling wie die Kirschessigfliege hat. Die ist eben, die geht an alles Obst, wo sie ihr Ei reinlegen kann. Also alles, was einigermaßen weichhäutig ist. und zwar an reife, kurz vor der Ernte stehende Früchte. Und da kann man kaum was machen. Da kann man auch mit dem chemischen Pflanzenschutz eigentlich nichts mehr machen, weil dann muss man ja auf das Erntegut Chemikalien spritzen und dann hat man die Rückstände. Das ist also ganz fatal. Deswegen kommt es zu großen Verlusten. Und da haben wir jetzt auch gerade wieder einen neuen Eindringling vor uns. Da ist jetzt die, sind zwei Stinkwanzenarten, die sich gerade ausbreiten und die auch große Probleme machen werden in den nächsten Jahren.
Jetzt haben wir viel über Schädlinge gesprochen. Vielleicht nochmal abschließend die Frage, haben Sie eigentlich auch ein Lieblingsinsekt?
Habe ich ein Lieblingsinsekt? Also ich habe in meiner Diplomarbeit, die jetzt doch schon 20 Jahre zurückliegt, den lappländischen Weidenblattkäfer untersucht. Ein sehr hübscher, eher seltener Käfer, der an Weiden frisst. Also, und den mag ich sehr gerne. Und die Larven sind chemisch verteidigt und machen ganz tolle Moleküle, mit denen sie sich vor Mikroorganismen und Fraßfeinden schützen. Und das hat mich als chemischer Ökologe immer sehr fasziniert. Also ich erkläre den lappländischen Weidenblattkäfer zu meinem Lieblingsinsekt.